undone.
Hey, hier ist Kaschrau. Ich bin jetzt hier gerade ganz alleine, weil Dusan gerade eben gegangen ist, nachdem wir 6 Stunden fast aufgezeichnet haben. Ihr hört jetzt den 2. Teil unseres großen Tecalomberos XXL Jahresrückblicks. Letzte Woche gab es den 1. Teil von Januar bis Juni mit Jagoda Mladenič und jetzt gibt es von Juli bis Dezember mit Jagoda Mladenič. Jagoda ist überall, sie ist toll und deswegen haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Also, los geht's mit dem 2. Teil unseres Jahresrückblicks. Viel Spaß. Es ist der 29. Dezember 2023. Ich bin Kaschrau Behrens.
Und ich bin Düsen Tekkal.
Und das ist Tekkal und Behrens.
Machen wir weiter mit dem Juli und vielleicht der Sommerloch-Meldung schlechthin. Denn eine vermeintliche Löwin sorgt in Kleinmachnow bei Berlin für Aufregung.
Ja, endlich mal so eine Nachricht zwischendurch mal gewesen. Das fand ich ganz schön, oder? Ich fand das schön. War eine Woche oder so, 2 ging das durch die Meldungen und ich fand das irgendwie schön. So diese Sichtungen. Vor allem Leute haben dann angefangen auf Social Media irgendwelche vermeintlichen Sichtungen von, keine Ahnung, irgendwelchen Eulen, die sie irgendwo gesehen haben und als Löwen verkaufen wollten und gesagt, okay, Diggi, ich glaube nicht. Oder irgendwelche Füchse, die hier in Berlin ja überall rumlaufen. Füchse, sagen, das ist doch der Löwe. Also, nee, du hast noch nie einen Löwen gesehen. Das ist auf jeden Fall kein Löwe. Das fand ich schön, diese Zeit. Das wünsche ich mir zurück.
Das habe ich mir gedacht, dass du sowas witzig findest.
Eigentlich müsste der zu Weihnachten noch jemand entlaufen. Also das wäre jetzt toll, wenn jetzt zu Weihnachten noch jemand entlaufen.
Wir alle weiß doch, dass meine Nichten wirklich richtig Schiss hatten. Die wollten nicht mehr aus dem Haus gehen. So, da wurde es dann bei uns auch witzig.
Das hat man so im Süden Deutschlands nicht mitbekommen.
Ach nee, das also,
wir hatten so
ja, gut, von, gerade die ganze Zeit.
Nee, ja, ich war so, was für ein Löwe. Nee, aber die Füchse erinnere ich, die habe ich tatsächlich auf Twitter und so viel mitbekommen, aber ich erinnere keine Löwen.
Also das war auf jeden Fall eine Meldung, die hier sehr lange durch die Nachrichten ging. Der Tagesspiegel hat, glaube ich, 2 Monate Material damit gefüllt. Das ist liebe Grüße an die Kollegen. Man muss mal auch ein bisschen.
Aber war der Löwe nicht am Ende ein Wildschwein?
Ja, das war nämlich dann der Plot-Twist. Was? Ganz am Ende, dass dieser Löwe am Ende gar kein Löwe gewesen ist. Ich meine, what the fuck? Sind wir
also, ihr seht also das Wildschwein im Löwenpelz sozusagen.
Ja, genau. Verstehe. So ist es gewesen. Aber jetzt vielleicht, um das abzuschließen, welches Tier wäre euch genehm, das so frei hier herumlaufen könnte, was nicht so domestiziert ist? Also Hunde und Katzen und so weiter. Was für ein Tier würdet ihr gerne so im Alltag frei herumlaufen sehen?
Ich liebe Affen.
Oh, Affen, ja, ich liebe auch Affen.
Boah, viele, aber Tiger.
Tiger?
Tiger, ja, gestreifte Tiger.
Ja. So ein bisschen wie so Aufpasser, dieser durchlaufen.
Ja. Ich das Gefühl, so, die oder, ja, so. Ja, so ein Tiger, der quasi ohne Kette so in Ruhe neben dir vorbei, neben dir herläuft, weißt du, wie dein Privathund, aber dir nichts macht, finde ich irgendwie cool.
Ich würde gerne mehr Uhus sehen, weil Uhus, ich habe auch Arschangst vor Uhus, die weil ich habe mir eine Weile habe ich mich durch alle Uhu-Artikel gelesen und die können, wisst ihr, wie schnell die auf dem Boden laufen können? Die können halt einer Maus hinterherlaufen und sie schnappen.
Oh Gott,
die können
rennen. Auf.
Wusst ihr es, dass Uhus Beine haben, mit denen sie super schnell auf dem Boden laufen können? Das ist super krass. Und Uhus gehören auch zu den Apex-Predatoren. Also die haben keine natürlichen Feinde über sich. Also die Apex-Predators sind ja so die Tiere, die quasi auf der Nahrungskette ganz oben sind. Und der Uhu, Entschuldigung bitte, gehört dazu.
Der Uhu ist auch geil. Ich glaube, es ist auch einer der schlauesten.
Geiles Tier.
Auch wie er guckt immer, ne? So dieses so, ich liebe, wenn er so die Augen macht.
Also,
aber auch ein bisschen unheimlich.
So, das war unser Tierslot. Weiter geht's mit Krieg und Elend.
Erstaunlich viel Tierwissen hier bei euch vorhanden, das wusste ich gar nicht. Aber kommen wir zu dem Monat August. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass der Chef der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben soll.
Also da würde ich vor allem gerne Jagoda hören, weil da haben wir schon sehr viel drüber gesagt.
Jetzt muss ich über Aiwanger.
Hubert und sein Zwillingsbruder, oder was war das? Wie hieß der andere? Ich habe die immer verwechselt. Hubertus.
Das
und
war mein Bruder. Ich war das nicht.
Ja.
Aber es ist ja auch ein geiler Spin geworden. Es ist eigentlich so eine verbale Meme.
Ja.
Ne? Mein Bruder war es. Mein Bruder war es. Mein Cousin war es. Also bei dir gar nicht schlecht. Meine Schwester war es.
Das sind immer die anderen, das ist doch klar.
Welche Schwester war es? Ja, Aiwanger. Ich glaube, da haben wir so viel auch wieder drüber geredet.
Ja.
Boah, schwer zu sagen. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt gucken, worüber wir am Anfang geredet haben, fragst du dich, was in Deutschland immer so riesig wird. Ich fand es strategisch riskant in der Zeit, das so zum Thema zu machen. Er hat ja auch nicht so viel profitiert, wie man dachte, aber er hat profitiert.
Mhm.
Das meine ich vorher mit auch, ich möchte gar keine Gegnerschaft irgendwie mit Kräften dieses, also ich möchte das nicht, weil es ist die einzige Art, wie sie sich profilieren.
Und er wurde ja letztens entzaubert, auch in der Talkshow. Da muss man einfach nur eine kluge Gegenüberschaft.
Er wird nicht entzaubert. Hinsetzen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, weil was Menschen, na, die das...
Er versucht, als Opfer zu generieren, also ganz kurz, ja, aber mal das Props an Günter Beitsche, da war sie sensationell.
Ja, aber das funktioniert nicht bei denen, die er anspricht. Es funktioniert bei dir, es funktioniert aber nicht bei denen. Also es gibt für mich diese Form der Entzauberung nicht, weil er appelliert ja an Instinkte.
Ja, genau. Ne? Und die wählen ihn dann dafür.
Richtig. Und die werden sie ihn nur feiern für den Beef, weil ich lese das von der Aufmerksamkeitsökonomie her. Die sagen, geil, da sagt jemand, was wir hören wollen. Da spricht jemand unser Interesse. Und so sitzt er auch breitbeinig da. Für ihn ist der Sieg das Forum.
Ja.
Nicht das Gespräch. Nicht das Argument. Das Argument spielt ja keine Rolle. Deswegen sind diese ganzen Thesen ja auch keine Argumente. Er haut das halt raus. Und ich fand eher den Spin hochintelligent, den er gemacht hat, dass er gesagt hat, so, es war eine Jugendsünde, weil er halt so getan hat, als ob jeder Jugendliche Rechtsextreme, interessanter, du machst halt etwas sehr Individuelles, nämlich rechtsextremes Gedankengut ist nicht jedes Jugenderlebnis. Und er hat plötzlich gesagt, es war ein Jugenderlebnis. Und Jugendsünden haben wir halt alle. Ja. Und dann sitzt er da stimmt, eigentlich kann es ja wirklich, weil egal mit wem ich rede, der jetzt nicht Politikberatung oder Analyse macht, war so, ja, aber wirklich als junger Mensch den so an, also er hat halt die Empathie der Jugendsünden abgerufen und es ging gar nicht um Antisemitismus. Und das mache ich bei den Fehlern, die alle machen, diese, wir sind halt ein Stück weit im postfaktischen Zeitalter. Er kommt ja nicht über das Argument, also werde ich ihn auch nicht über das Argument besiegen. Da muss ich mich fragen, gebe ich ihm aufmerksamkeitsökonomisch den Raum? Er kommt
schon über die Opferexistenz und ich glaube, dass da die Entzauberung zumindest dahin funktioniert hat, als dass dieses Narrativ nicht mehr aufzuhalten war.
Ich glaube auch, dass die Leute selbst, also seine Leute, sage ich mal, seine Wähler, wahrscheinlich für ihn ist das nicht entzaubert. Für ihn ist es eher so, er begibt sich in die Höhle der Löwen.
Ja,
also
genau, und ich habe überlebt.
Und sagt dann so erstmal das und dann natürlich für sich bestätigt und sagt, guck mal, wie die auf den Alwanger drauf
waren. Aber wenn wir bei der Aufmerksamkeitsökonomie sind, dann ist es gut, dass diese Gegenrede von Günther halt auch 1 Million Leute erreicht hat. Für mich geht es eher darum, dass Gegenrede auch stattfindet und dass man das nicht einfach so
passieren lässt. Nee, für mich geht es darum, dass dumme Rede nicht öffentlich stattfindet.
Na gut, aber seine Rede findet ja statt, die kriegt ja Forum. Die
ja, ist ja die Frage, hätte ich ihm das Forum gegeben, allein durch den, hätte ich
ja,
das,
genau, also, ich hätte ihn ja noch nicht mal eingeladen.
Vielleicht nicht mal die Süddeutsche Zeitung, der Presserat hat ihnen recht gegeben, also sie haben das solide gearbeitet. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es zum Zeitpunkt einer Wahl in dieser Form thematisiert hätte. Und unser Problem ist streckenweise das, was Trump gemacht hat, die Boulevardisierung des politischen Diskurses. Und dass je Boulevard war Deska, das Zeug ist, das reingerufen wird und dann natürlich mit dem Spiel des Extremen, ich Massenabrufe, ich Performance betreibe aus Politik, ich die Leute agitiere, es wird eine Unterhaltungsshow und wir gehen halt weg vom Argument. Und wo das Argument keine Rolle spielt, kannst du auch nicht gewinnen.
Und da geht es ja generell darum, dass das Argument keine Rolle mehr spielt. Also das ist jetzt, finde ich, nicht nur bei Aiwanger der Fall, sondern das ist ja leider auch eine Unart unserer Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass diese gefühlten Fakten plötzlich über allem stehen. Und was bei mir hängen bleibt von Aiwanger ist, dass bei uns mit zweierlei Maß gemessen wird. Also, dass man Jugendsünden einem Aiwanger eher verzeiht, als wenn jemand mit Zuwanderungsgeschichte sich antisemitisch verhalten würde. Ich finde, das merkt man an der Aggressivität, wie die Thematik jetzt auch beispielsweise stattfindet. Also dieses Entlastungsnarrativ, was da im Raum steht. Und ich bin die Letzte, die da zimperlich ist, ne? Und benenne das, was antisemitisch ist, auch als Antisemitismus. Aber zumindest ist es so, da sind wir wieder bei deinem Grundsatzthema, dass bestimmten Leuten mehr verziehen wird und anderen nicht.
Aber jetzt lass mich da auch nochmal brechen, weil ich glaube, das sind die Fehler, die wir machen. Das stimmt auch nur von einer Seite, weil wir verzeihen es Aiwanger ja weniger. Wir verzeihen es dann eher migrantischen Gruppen. Ich glaube, man muss halt irgendwie auch die Metaebene zu sich selber
einnehmen. Also ich finde nicht, also die Frage ist, wer ist wir? Also ich verzeihe es migrantischen Gruppen nicht. Dafür kriege ich ja jetzt gerade massiv Gegenwind, dass ich migrantischen Gruppen
nicht verzeihe, zum Beispiel
der israelbezogene Antisemitismus. Aber mir geht es schon darum, dass eine Karriere, wie Aiwanger sie gerade hat, und dass er für das, was er getan hat, Wählerstimmen generiert hat, noch mehr, dass das für jemanden, der nicht auch autochthon deutsch wäre, in der Form nicht möglich wäre.
Das stimmt, das stimmt. Nur mein Argument ist, dass man trotzdem, also du greifst zu Recht und halt kriegst dafür auch viel Beef, und trotzdem ist es so, dass verschiedene Milieus in dieser Gesellschaft bei verschiedenen Gruppen Verschiedenes tolerieren und bewerten.
Absolut.
Und dass es unser beidseitiger Extremismus in der Bewertung und in der Aufschreikultur ist, der das dann so hochjazzt.
Genau, gerade bei X oder Twitter.
Genau, und dass wir da auch kein einziges Problem letztlich gelöst haben, kein einziges antisemitisches Projekt auf den Weg gebracht haben und auch nicht wirklich den Antisemitismus bekämpft haben, sondern uns profiliert haben mit Bekämpfung. Und ich glaube, diese Dynamik zu durchbrechen, da wären wir schon viel weiter.
Ich glaube, das ist das Schreck Schreckgespenst von der Bubble wieder. Mhm. Ja, am Ende des Tages ist das auch so leicht, sich über sowas wie Aiwanger aufzuregen. Ne? Ja. Hat er auch mitgemacht, so heiße Tweets formuliert und geschrieben. Das ist super einfach, aber am Ende, klar, muss man sich ehrlich machen, das kommt dort, wo es ankommen sollte, diese Empörung, kommt sie halt nicht an. Am Ende.
Ja, aber es ist halt auch witzig, also in seiner, wenn du auf Twitter ihm folgst, es ist so...
Es ist so schamlos.
Es ist so deppert.
Ja, ja, wie es ist so deppert.
Es ist so komplett. Aber es ist halt natürlich so, also ist es wahrscheinlich hochnäsig, würden viele sagen, was ich bin, was mich überhaupt nicht juckt, ja, weil ich sage immer so in Deutschland dieses komische, warum, wenn Fran Lebowitz kommt und über halb New York spottet, feiert man es. Wenn man hier mal über Dinge spottet, dann ist man gleich gegen irgendwas, wo ich so denke, hey, ist auch Teil der Kultur. Ja. Also er hat auch immer so ein Video gepostet, wie er so Armstützen, wie er das Liegestützen gemacht hat, irgendwie sich gelobt hat, dass er 55 Liegestützen. Und da habe ich, glaube ich, drunter geschrieben, wäre ja cool, sie machen das auch mit ihrem Gehirn. Hm. Und da hat er auch irgendwas so geantwortet. Aber es provoziert mich schon auch, diese zur Schau gestellte.
Das ist einfach zu einfach.
So, ich bin's. Ne? Also, genau. Das hat ja auch der Söder.
Ja,
und,
genau.
Und es ist aber auch ein, also wenn es auf einer verspielten Ebene bliebe,
nicht so,
und das ist halt der Unterschied zur AfD, wenn du mit Söder bei Anne Will sitzt, mein erster Mensch, dem ich gegenüber saß im Talk, war Söder. Und als ich dann ein Argument brachte über doppelte Staatsbürgerschaft, hat halt Söder, wo ich sagte, sie können ja nicht die ganzen jungen Menschen auf die Art desintegrieren und ihre Identität wieder in Frage stellen, nachdem sie eine doppelte hatten. Und dann hat er kurz geschwiegen und merkt, wenn er jetzt redet, verletzt er alle und sagt, ja, da haben sie recht. Mhm. Also habe ich gesagt, krass. Und das ist halt dann doch der Unterschied. Das würde die AfD nicht machen. Mhm. Weißt du? Und ich glaube, da müssen wir auch lernen,
zu unterscheiden.
Ja.
Kommen wir zum September. Friedrich Merz behauptet in einer TV-Show, dass abgelehnte Asylbewerber Zahnsanierungen erhalten und Deutsche deshalb keine Behandlungstermine bekommen. Durch den Herbst zieht sich deswegen unter anderem auch eine Migrationsdebatte in Deutschland.
Eine sogenannte Migrationsdebatte. Ich finde Debatte auch so ein geiles deutsches Wort, weil irgendwie jeder Scheiß ist eine Debatte. Also was auch immer du machst, es wird debattiert. Und
Debil-Latte.
Die Wahrheit ist, Debil-Latte. Weil die Wahrheit ist, wird halt wirklich nicht debattiert oft. Ne? Also einfach nur so ein jeder haut seine Takes raus.
Der beste Antagonist, finde ich, auf das, was Merz da behauptet hat. Erzähl doch mal.
Achso, was habe ich denn da gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da irgendwas Freches wieder getweetet, wie man es kennt. Ich glaube, achso, die Antwort war natürlich klar. Weil das Paradoxe ist, ich erinnert so gesagt, naja, als wir damals aus Afghanistan geflohen sind, war unser erstes Problem war Parodontosis. Das war das Erste, was wir irgendwie lösen wollten, ganz klar. Und unser Zweites war irgendwie die Flucht vor den Taliban am Ende des Tages. Ich meine, das ist halt so billig, dass ich glaube, dass das, was du gerade meintest zu Aiwanger, wenn man sich das anguckt, das ist alles so deppert. Manchmal denke ich mir am Ende, ja, ich muss auch immuner sein dagegen, weil ich fand das ganz klug vorhin, was du gesagt hast mit, naja, muss man dann immer wirklich diese Debatten dann tatsächlich führen, also diese Antagonismen auch tatsächlich schüren, weil dann fällt man irgendwie manchmal auch auf diese einfach wirklich billigen Tricks irgendwie rein. Und das machen wir halt irgendwie alle mit, weil es so einfach ist, dass ich höre sowas und ich habe sofort einfach irgendwie so einen doofen Gag irgendwie im Kopf und den muss ich irgendwie raushauen. Und manchmal denke ich mir, täten wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen besser, wenn wir diese wirklich offenkundig depperten Meinungen oder offenkundig versuchen, irgendwie die Wählerschaft irgendwie zu mobilisieren mit so billigem Populismus, irgendwie auch ignorieren könnten, weil ich weiß ja, dass es bei denen irgendwie nicht ankommt. Ich weiß, dass die paar tausend Leute, die mir auf Twitter followen, die das vielleicht cool finden und ich bekomme die Likes, aber es sind auch wirklich immer dieselben Leute, die das liken. So, I love you all, vielen Dank, aber was mache ich damit so? Ne? Also ich habe dann in der Debatte habe ich natürlich nichts weitergebracht. So, wir haben es alle selbst bestätigt, dass das, was er sagt, irgendwie Quatsch ist. Das ist für mich auch so ein bisschen so, beim Humor zum Beispiel ist das auch dasselbe. Ich kann über Dinge nicht lachen, die so kennste Humor sind. Das ist das Billigste ist Mario Barth, aber halt so dieses
kennste,
so.
Kennste.
Und dann lachen wir alle, weil kennen wir alle, das ist genau so. Und ich finde, das ist halt kein Humor, das ist halt kein Gag, das ist kein cleverer Witz, das ist einfach nur so die Selbstbestätigung, über die wir lachen. Kennst du? Aiwanger ist doof, ne? Ja, und alle lachen so. Ja, kennen wir alle, ist doof, aber es ist wirklich keine Arbeit, daraus Comedy zu machen, so. Und ich finde, das sind so beides so ein bisschen so dieselben.
Die Intellektuelle kennst du,
ja. Ja, das so kennst du.
Aber ich finde das gut, ehrlich gesagt, Herr Schrauber, ich bin auch nochmal da irgendwie anderer Meinung als ihr, weil ich finde, dass Gegennarrative sehr, sehr wichtig sind, eine ganz wichtige Währung, auch für unser Land, gerade wenn die eigene Erzählung fehlt. Und ich finde, gerade du machst das immer sehr humorig. Also das hat auch was Entlastendes, was Aufatmendes, ja. Und deswegen, ich möchte da nicht auf deine Tweets verzichten in Zukunft.
Nee, ich finde auch.
Schon, nicht unbedingt.
Geil!
Jagoda will
deine Tweets nicht. Ich soll auf deine Tweets verzichten.
Was ich mir aber trotzdem auch sagen muss, das stimmt. Ich habe zum Beispiel auch auf unser Gespräch bei Freiheit Deluxe sehr viele Antworten bekommen oder Nachrichten auch von Leuten, wirklich die langen Texte auch geschrieben hat. Einfach so mit so Dankesagen und so. War ich ganz überrascht, wenn man das so wie selbstverständlich seine Geschichte erzählt, diese Gegenrede, die Düsen gerade gesagt hat. Und man denkt sich, okay, ist doch was wert, weil Leute hören das irgendwie zu, bei auf diese Mesut Özil-Geschichte auch, also wahnsinnig viele Nachrichten drauf bekommen von Leuten, ey, danke, dass du diese Geschichte von, wie es damals war und Rassismus in Deutschland und so auf diese Art oder Integration auf diese Art und Weise erzählst, weil ich komme über den Fußball und habe das irgendwie nicht gedacht und plötzlich ist aber ein Podcast über das und das. Und schön, dass das stattgefunden hat. Also ich finde auch, ich würde das jetzt nicht komplett irgendwie ablehnen und sagen, mach das nicht. Ich finde nur manchmal...
Ich will es nochmal in Frage stellen dürfen, jetzt zum Jahresblick, weil das Problem ja schon semantisch beginnt. Warum Gegenrede?
Mhm. Ja.
Dann respektiert ihr, dass die Haupt... Also,
vielleicht ist das falsch ausgedrückt. Ich weiß, was du meinst.
Wisst ihr, also
im Grunde genommen wir werden, eigene Positionierung.
Richtig,
aber nicht wir ein werden dagegen, aber, sondern ein hinzu.
Ja, also aber
das
die Frage,
eigene groß machen.
Ja, aber es ist reaktiv.
Es kommt drauf an. Es geht ja nicht nur um Reaktionen, sondern in erster Linie, da bin ich wieder bei dir, geht es ja darum, eigene Ideen ins Land zu tragen.
Ja, und das daran glauben wir im Moment nicht. Viele, die etwas progressivere und eben, ich würde sagen, demokratischere auch. Also im Moment ist es tatsächlich so, für mich ist immer entscheidend, wer setzt die Agenda? Ja, genau. Wo sind die Soft Skills? Wer treibt es voran? Und das merkst du auch auf Twitter, ganz spannend, wenn die ganzen Leute zu dir kommen und den Beef mit dir suchen.
Ja. Ja, ja.
Dann gucke ich immer so und denk so, ah, okay, geil, kleine Obsession mit mir. Also scheint so, scheint für die wohl ein Problem zu sein, dass meine Meinung öffentlich da stattfindet.
Genau.
Und selten habe ich Lust, da zu streiten. Manchmal mache ich es. Aber was heißt es? Die finden nicht gut, wenn solche... Und genauso gehen wir bei denen sozusagen im Moment rein. Und es ist schon schlimm, dass man wir und die denkt, aber es ist beim Thema Migration sicher so, apropos Migrationsdebatte, dass es Zeit ist, dass das Land in der Lage ist, die Normalisierung der Einwanderungsgesellschaft zu ertragen.
Genau.
Und dass solche Themen halt dem entgegenstehen, weil sie das Land zurückwerfen, ne? Genau. Weil du alte Reflexe abrufst. Mhm. Und dann kommt medial dieser Faktcheck, der letztlich leider oft nichts bringt, weil die Emotion ist ausgelöst. Wie viele Leute gehen wirklich zum Zahnarzt? Was kostet das wirklich? Wo ich so dachte, ey, das ist nicht das Argument, dass die Leute, darum geht's gar nicht. Und mir ist wichtig, ihr habt so tolle Arbeit, wir haben Geschichten, wir müssen niemals Gegenrede sein.
Nein, aber eigentlich geht es schon darum, keine Aufmerksamkeit für Dysfunktionalität, ne, sondern sich zu konzentrieren auf das, was ist. Und deswegen bin ich bei dir, man muss das eigene Agenda-Setting positionieren.
Ja, weil ich glaube, dass Berlin, der Wegner, hat ja die Wahl gewonnen mit seiner Silvester-Böller-Debatte. Weil alle drauf angesprungen sind, alle. Und dann war das Talk of the Town. Und so gewinnst du halt eine Wahl in der Mobilisierungsphase. Und die Frage ist, auf was steigt man ein, mit was will man und erlaubt man diese politische Kultur der Reflexe zu bedienen, wo man es bei Trump im Extrem gesehen hat, aber die hier sich auch durchsetzt. Und ich wünsche uns immer, dass wir klüger sind, dass wir nicht so, weil ich denke, wie beim Arzt, wenn sie sich aufs Knie hauen, ne? Wir machen sofort duff. Ne, so, wo ich so einfach mal ziehen also lassen.
Nicht immer jedes Hölzchen.
Ja, weil dann, was hat man denn? Man hat dann sofort jede Talkshow mit dem Thema. Also durch diese Gegenrede-Rede multiplizieren wir zu billige Debatten, wie du sagst, und versäumen es, die Geschichten zu erzählen, die du jetzt mit deinem Podcast erzählst, die wir mit unserem Gespräch erzählen, die ihr mit German Dream auf die Bühne bringt. Und wir wollen ja nicht eine Einwanderungsgesellschaft, wo alle Einwanderer irgendwie so Alpha-Tiere sind, sondern wir wollen einfach ein Land, das ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt über das, was es die letzten Jahrzehnte eigentlich erlebt hat.
Und das wird es nicht tun, wenn wir den ewig Gestrigen das Agenda-Setting und die Narrative überlassen.
Warum muss man
nicht dauernd streiten? Naja, aber es ist ja ein Fakt dieser Gesellschaft. Genau, man kann sich damit auseinandersetzen, aber ich würde es nie unwiderstehen lassen. Also das ist auch ein wichtiger Part unserer Arbeit tatsächlich, dass wir diese Räume besetzen, weil insbesondere beim Thema Migration ist ein Thema, was negativ besetzt ist, weil es immer problemorientiert erzählt worden ist. Und dann herzugehen und überhaupt was Positives zu verbinden damit, das ist ja Agenda-Setting.
Und dafür brauchen wir keine Gegenrede zum Ärztebesuch von Herrn Merz. Soll er sich einen besseren Zahnarzt suchen, der besser organisiert ist, dass er nicht warten muss, oder?
Das finde ich.
Also gerade Zahnärzte, immer wenn er schon so gut ist, soll er sich doch einfach einen guten Zahnarzt finden, der eine gute Praxisorganisation hat.
Das wissen wir doch alle.
Eben.
Das ahnen wir doch schon.
Kommen wir zum Oktober. Hamas-Terroristen überfallen Israel, töten über 1300 Menschen und entführen mehr als 200.
Ja, das ist ja quasi Gegenwart noch, ne?
Ja, es ist Gegenwart, tatsächlich auch schon sehr viel zu der Thematik auch gesagt. Ich bin besorgt darüber, wie sehr das unsere Gesellschaft spaltet. Und ich glaube, da kann jeder von uns ein Lied von erzählen. Und das betrifft nicht nur uns, es betrifft wirklich die ganze Gesellschaft. Also, dass ich niemanden kenne, der davon nicht unmittelbar betroffen ist. Wo sich ganze Freundschaftskreise auflösen, wo altgeglaubte Wahrheiten sich auflösen. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, den Fokus nochmal auf die Menschen zu richten, um die es geht. Nämlich die Geiseln, die Situation der Menschen in Israel und am Gazastreifen, die ganzen Zivilisten, die getötet worden sind, aber letztlich eben auch ein Land, was im Ausnahmezustand ist und eine der größten, ja, Verbrechen und Terrorangriffe seit der Shoah erlebt. Und alleine diese Wahrheit auszusprechen, dass auch jüdisches Menschenleben betrauert werden muss, neben dem palästinensischen, sorgt ja schon für wahnsinnig emotionale Anfeindungen. Und das kriegen wir ja gerade tagtäglich mit. Und wir gehören, glaube ich, zu einer der wenigen Stimmen, das kann man so sagen, die das weiterhin tun, sich dazu äußern und versuchen, jedwedes Menschenleben auch sichtbar und hörbar zu machen mit entsprechenden Folgen. Und ich habe jetzt am Wochenende mit mehreren Freunden darüber gesprochen, wo die Frage im Raum stand, oder sollen wir es lassen? Und das finde ich eine ganz gefährliche Frage, wenn man auch als Aktivisten anfängt, sich die Frage zu stellen, ob man es lassen soll, weil sozusagen die Angriffe so vehement sind und so personalisiert werden, weil man Sündenböcke sucht, Zielscheiben. Es ist eine vergiftete Debatte tatsächlich. Und die Frage ist wirklich, was hilft am Ende?
Das ist ein schwieriges Thema, weil wir sagen Rückblick. Und eigentlich ist das ein Ausblickthema.
Mittendrin. Ne?
Naja, genau, weil wir sind nicht vorbei, da gibt es nichts zurückzublicken. Das ist gerade ongoing und wird uns wahrscheinlich im neuen Jahr auf jeden Fall auch noch lange begleiten. Die Ausblicksfrage ist ja eine, die sich auch gerade so vorsichtig Leute auch anfangen zu stellen. Wo geht es quasi als nächstes hin? Was passiert da? Also die Eskalation ist ja jetzt auf beiden Seiten, würde ich sagen, inzwischen ja passiert. Die erste Eskalation, die zu Recht eine Reaktion quasi gefordert hat. Die Reaktion ist gerade ongoing und geht weiter. Jetzt fragt man sich, wie lange geht das weiter? Was passiert als nächstes? Irgendwie schwierig, darauf zurückzublicken, auf diese Geschichte. Ich glaube, worauf man zurückblicken kann, ist natürlich auf den Moment. Das ist so ein bisschen so dieses, als das quasi passiert ist, so, und wie die Reaktion da unmittelbar war. Und für mich war es auch so ein bisschen, naja, wenn man so eine Nachricht hört, weiß man sofort, da sind die nächsten Monate erstmal, it's over. So, also das, wo du denkst, da gibt es jetzt ein paar Kurzschlüsse auch, da werden Leute kurzschlussmäßig auch reagieren, da werden Leute auch emotional reagieren und zu Recht. Ich fand das ganz, ganz beeindruckend, ehrlich gesagt, wie die USA so ein bisschen reagiert hat auf diese ganze Geschichte. Ich fand es beeindruckend, dass Joe Biden da zum Beispiel gesagt hat, aus unseren Lehren, die wir gezogen haben, aus nach 9/11, den Angriffen und den schnellen Reaktionen, die wir gemacht haben, seid vorsichtig. Das fand ich schon einigermaßen beeindruckend, dass die USA so als größter Unterstützer Israels da auch diese Botschaft versucht hat mitzugeben. Und ich fand so als einen irgendwie fast schon mäßigenden Ton ganz gut, das zwischendurch auch mal zu hören, weil wir immer so in diesen Extremen ja auch nachdenken. Hm. Bomben, nicht Bomben, was weiß ich. Und da kommt dann so eine Stimme und sagt, ein bisschen Vorsicht vielleicht auch walten lassen in der Reaktion, weil es können Dinge kaputt gehen, die nicht mehr repariert werden können. Und das passiert ja gerade jeden Tag.
Ja, wobei der Vergleich ja auch nicht ganz richtig war, den er zieht. Also die Besonnenheit, ja, aber ich glaube, dass sowieso wir unterschätzen, was für ein Glücksfall Biden ist, trotz seines Alters und so, als was ich vorher noch meinte, mit diesen westlichen Werten, die man von allen Seiten kritisch sehen kann, aber wo USA versucht hat, einen Kompass zu bieten, das sieht man eben bei der Ukraine. Wann hätten wir reagiert? Da sieht man auch da, dass Biden jetzt durchaus versucht, auch Ambivalenzen auszuloten, ohne die Loyalität gegenüber Israel in Frage zu stellen.
Ja.
Ich finde, ja, was kann man sagen? Das ist so ein Diskurs, wo ich auch wichtig finde, wieder gucken wir in die Welt oder gucken wir nach Deutschland? Also wie führen wir die Diskussion hier und wie führen sie die Menschen auch dort? Also dass man teilweise Länder in der arabischen Welt das Gefühl haben, dass wir sie nicht sehen und sie abgehängt werden, auch das will ich eigentlich schon hören. Und gleichzeitig gerade in Deutschland ist da die Debatte. Für mich war es auch ein Podcast, und mit wem will ich eigentlich reden bei dem Thema? Und dann war mir wichtig, ich will eine jüdische Stimme, die aber auch wirklich in Israel lebt. Also natürlich, ne, geht es um Jüdinnen und Juden, aber ich wollte jemand, der doch in diesem Angriff irgendwie dabei war oder betroffen war. Ich habe dann mit Richard C. Schneider geredet, aber wo ich dann im Gespräch gemerkt habe, was das natürlich heißt für einen deutschen Juden, der in Israel lebt, der eine Mutter hat, die in einem Konzentrationslager war, was das bedeutet, diese Art des Terrors auch zu verstehen, warum die die Wucht der Selbstverteidigung natürlich in denen auch lostritt, bei allem, was sie selbst Netanyahu kritisch sehen und dann auch so Dinge in unserem Diskurs zu hinterfragen, so, ja, man darf Israel nicht kritisieren.
Das ist ja gar nicht stimmt.
Ja, dann lese ich die Bücher in der Vorbereitung von Schneider alle und dann denke ich so, sag mal, der kritisiert doch selber eigentlich auf jeder dritten Seite. Die waren doch selber. Also hier haben wir sofort so rhetorische Figuren, die wieder unsere innerdeutsche Debatte so schwierig machen, dann wieder, jeder ist sauer auf jeden, jeder entfolgt jeden, jeder, wir können auf dem Podium nicht reden, wo ich mir sage, ja, Moment mal, erstmal ist da gerade ein Land, in dem ein unglaublicher, brutaler Angriff, jeder kennt letztlich jemanden, der von diesem Terroranschlag betroffen war. Ja. Die Geiseln, die Bilder der Frauen, für mich hat sich hier schon auch vieles demaskiert, genau. Also auch Leute, die Empathie gefordert haben. Richtigerweise, also ich finde es auch richtig zu sagen, man will an sich keine Kinder leiden sehen. Ich finde das eine menschliche Forderung, okay. Mhm. Aber dann trotzdem, mit welchem logischen Argument, auch wenn du sozusagen die Menschen im Gazastreifen schützen willst, kannst du die Hamas verteidigen oder irgendwie die für eine legitime Art des Antworts auf egal was. Mhm. Ne, du kannst ja alles verurteilen, was da stattfindet, musst aber nicht einmal die Hamas irgendwie verharmlosen. Und ist halt auch so ein Diskurs, wo ich denke, wir müssen viel mehr Betroffene, also die Region gut kennen, zu Wort kommen lassen. Und unsere Aufgabe ist, wir führen die Diskussion in einem Land, in dem Frieden herrscht, in dem die Hamas nicht gewütet hat, besonnener zu sein, die Diskussion eher am Leben zu halten, ruhiger miteinander zu reden. Für mich immer so Länder, die von der Diaspora, so damals wie im ehemaligen Jugoslawien, fange ich an, in der Diaspora den Frieden zu denken, an ihm mitzuarbeiten. Oder echauffiere ich mich hier wieder noch? Und ich sehe immer die unfassbare Extremisierung der Gesellschaften. Mhm. Und ich denke, solange ich in Frieden leben darf und die Menschen, die mir wichtig sind, das nicht erlebt haben, und selbst wenn, wir haben ja vorhin geredet, warum sind gerade Menschen, die so Schlimmes erlebt haben, eigentlich diejenigen, die zum Frieden beitragen. Also ich will eigentlich so ein bisschen die Fackel des Friedens tragen. Es ist so einfach zu sagen, jetzt hasse ich mit.
Genau.
Ne, aber was tun wir gegen den Hass in uns und gegen den Hass in anderen? Und das heißt nicht, dass wir nicht klar Probleme benennen und nicht klar Menschenrechte verteidigen, das tut ihr ja auch. Aber trotzdem zu sagen, lasst uns den Frieden vorbereiten.
Wir kommen zum November. In Leipzig startet der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim. Der Musiker hatte im November 2021 Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erhoben.
Also alles extrem dumm gelaufen. Für mich das einzige große Learning daraus, ganz zum Schluss, nämlich als er tatsächlich dann zugegeben hat, dass er es gewesen ist, habe ich dann super viele Takes gelesen von Leuten,
die... Takes gelesen von Leuten,
die im Grunde genommen sich bestätigt gesehen haben. Und zwar in ihren schon damals so antisemitischen Quatschantworten. So, ne? Also der gab es super viele ja, als das irgendwie dann erschienen ist. Und jetzt sagen sie, ja, sind wir uns bestätigt. Ich glaube, das muss man nochmal wieder sagen. Selbst wenn er da einen Fehler gemacht haben sollte und jetzt selber zugegeben, dass er es gemacht hat, es ist trotzdem nicht in Ordnung, ihn antisemitisch zu beschimpfen. So easy take. Und ich glaube, irgendwie haben das ganz viele nicht so richtig gerafft. Also selbst man kann einen Fehler machen und dafür gibt es ja Systeme hier in Deutschland. Das war super, ist vor Gericht gewesen, hat das zugegeben, hat das gesagt, hat sich entschuldigt. Das Hotel und die Mitarbeiter, die müssen gucken, was die damit jetzt machen. Die haben auch Möglichkeiten, damit jetzt umzugehen mit diesem Fall. Gibt es da jetzt eine Anklage, wollen sie Schadensersatz, was auch immer. Es gibt ja alle möglichen Wege dafür, ist alles geebnet. Ich finde aber eine Sache, die man irgendwie lernen muss, ist das jetzt nicht ein Zeichen dafür, dass es okay ist, jemanden wie Gil Ofarim auch damals, als dieses Video quasi erschienen ist, antisemitisch anzugreifen.
Und ich finde, wir müssen uns auch selbstkritisch hinterfragen. Ich habe ihn damals verteidigt und das, finde ich, muss man dann auch gerade rücken irgendwie. Und das ist auch so eine Erinnerung daran, dass das, was wir heute auch besprochen haben, dass man da manchmal noch achtsamer sein muss und dass man trotzdem natürlich nicht selber daran schuld ist, auch wenn man das dann mit bedient hat, weil man erstmal an das Gute glaubt. Und dass ganz viele jüdische Freunde von mir natürlich sich große Sorgen gemacht haben und gesagt haben, das kommt zu so einer Unzeit. Also genau dieses Urteil, weil es natürlich den Antisemitismus jetzt noch mehr stärken wird. Und tatsächlich habe ich dann auch gedacht, was heißt das auch für so einen Hotelmitarbeiter, der so unschuldig quasi bezichtigt worden ist, wo alle sich auch mit beteiligt haben, sage ich mal. Ich finde, es sollte uns allen eine Lehre sein.
ein krasser Vorwurf auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, sehr viele Leute haben ja auch dann hinterher sich da entschuldigt. Also auch ganz klar irgendwie gesagt, okay, rückblickend, ich habe mich da komplett, habe ich da verrannt und auf die falsche Seite irgendwie gestellt. Es war zumindest auch schön zu sehen in so einer Geschichte, dass es auch solche Stimmen dann gab, die rückblickend so ihre eigenen Tweets und so weiter zitiert haben und gesagt haben, okay, muss mich entschuldigen, sorry, das war zu schnell.
Wobei, je mehr wir über dieses Jahr reden, desto deutlicher wird, dass eigentlich die ganze Empörungskultur, und ich glaube, dass jetzt auch wirklich da eine andere Stimmung reinkommt, weil natürlich Elon Musk auch die Rechten, die Sohne flatten lässt sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, so Empörung ist over, ne?
Wie ja, genau. Das so sagt. Man Empörung hat da keinen Bock mehr drauf. Ja, ja. Man so, hat da keinen Bock mehr drauf. Merkt, und man hat Sehnsucht nach Lebenswirklichkeit. Und ich meine, wir haben heute noch nicht über unsere Highlights geredet, aber meine Highlights gehören bestimmt nicht ins Internet, sondern die haben im echten Leben stattgefunden, in der positiven Macht der Begegnung, mit etwas, was sozusagen an Liebe an mich herangetragen worden ist. Also nichts von dem, was man da diskutiert hat, hat mich erfüllt oder sowas. Ja,
ja, ich liebe schon auch meine Zeit im Netz. Also leider, wenn ich da nicht, also wenn ich sie nicht lieben würde, total angesichts der Bildschirmzeit, müsste ich da schwer an mich ran. Also ich mag das schon auch, dieses digitale Leben. Ofarim, ich habe damals nichts gesagt, komischerweise, weil ich inhaltlich natürlich, wenn jemandem sowas passieren würde, würde ich mich natürlich an seine Seite. Aber ich habe damals schon, als ich das Video gesehen habe, so gedacht, ich will das nicht. Ich will das nicht, dass er das mit mir macht als Konsumentin von sozialen Medien, weil ich gehe da rein und dann er zwang mich ja damals schon in die Rolle, dass ich das beurteilen muss. Und dann sagen ihm alle, das ist Solidarität, aber ich finde halt die Form von Pranger schwierig, gerade in sozialen Medien, weil sie auf so Reflexe geht. Du musst jetzt sofort dabei sein. Wenn du es nicht dabei bist, dann bist du in deiner Bubble. Warum bist du denn nicht dabei? Ist aber schwierig, weil MeToo hat ja auch auf solchen Prinzipien funktioniert. Also und da war es erfolgreich in manchen Teilen. Aber ich fand wirklich dieses, auch die bei MeToo ist ja nicht ins Handy und hat gesagt, ich habe das und das, sondern sie hat sich überlegt, wie, ne, man ist wurde eine Bewegung, dass ich dachte, will ich jetzt eine Welt, wo ich bei jedem Ereignis immer das Handy nehme, jetzt ist mir das und das passiert und alle draußen müssen sich dazu, also ich fand diesen Vorgang extrem verstörend und gerade weil er so auf diese Empörungsdynamiken setzt, ich habe damals nichts gesagt und habe auch ein schlechtes Gewissen gehabt, so müsste ich, aber ich konnte nicht, weil ich dachte, ich will diesen Mechanismus nicht. Und als das jetzt aber dann vor Gericht so entschieden wurde, mir tut auch wirklich dieser Mitarbeiter leid, wo ich denke, wenn das die ganze Nation dich zum Antisemiten erklärt. Aber umgekehrt fand ich auch wieder krass, dass dann der Zentralrat der Juden und alle Ofarim so, ja, er hat uns allen geschadet, wo ich so dachte, nein, es gibt auch keine Sippenhaft für Menschen, die jüdisch sind, wenn einer was falsch macht, dass wir jetzt sagen, es schadet allen in der Arbeit oder es schadet allen. Also wir sind so schnell.
Ja, aber das ist leider die Erfahrung von marginalisierten Gruppen.
Ja, aber da müssen wir uns dem widersetzen. Also da wollte ich ihn dann in Schutz nehmen und sagen, er hat doch jetzt vor Gericht gestanden, er wird sein Urteil kriegen, er hat es jetzt erlebt. Man kann auch nicht das pauschalisieren. Das ist ja wie wir, ich als Autorin schreibe Romane über Vögel und was weiß ich und werde dann über kriminelle Clans gefragt bei Interviews über mein Buch. Und sage ich, wie kommt ihr jetzt darauf, dass ich da, ne, weil bist ja auch migrantisch, also musst du, und genauso jeder, der irgendwie, ne, warum ist jetzt er, schadet allen. Nein, da müssen wir uns dagegen wehren. Die müssen auch nicht, der Zentralrat der Juden muss jetzt sagen, er hat uns allen geschadet. Also ich fand es schon, mit welcher Wucht wir dann auch an Menschen nochmal mit einer sozialen, weil wir immer sagen, das Soziale ist so wichtig in Deutschland, aber damit überfrachten wir das auch.
Im Moment ist es asozial.
Er steht vor Gericht, er wird seine Strafe kriegen.
Und ist straf genug tatsächlich.
Ja, bei Rammstein wiederum sagen wir das aber auch, da wünschten wir das, der steht aber nicht vor Gericht, dann nehmen wir die soziale Ächtung. Ich glaube, es ist halt so ein Thema, wo wir ganz viel nachdenken müssen, aber ich fand es dann nach dem Urteil auch so brutal, weil er stand ja vor Gericht, es wurde jetzt entschieden, er hat bekannt, er hätte es viel besser lösen müssen, es ist ein Fehler, absolut, aber dann die unsere was ist das eigentlich, Gesellschaft, die wir immer mehr so verstehen, wir brauchen Gesellschaft, wir brauchen Zusammenhalt und sehen wir wirklich Gesellschaft, um zusammenzustehen und bei jeder Sache immer nur zu sagen, das war gut, das war schlecht.
Ja, genau.
Das war gut,
wer sind wir eigentlich? Die Gesinnungspolizei oder was?
Ja, das hat mich irgendwie gestresst, dass das, was Gesellschaft ist und was ich ja auch verteidige und will. Aber ich bin dafür, dass wir mehr gemeinsam aufbauen, statt irgendwie die Gemeinde. Wir sind irgendwie alte Juroren vor einem öffentlichen Tribunal.
Ja, genau. Es wird immer Richter gespielt.
Ich muss wissen, wie findest du es da hoch? Und das ist ja die Erziehung der sozialen Medien. Warum ist das Design bei Facebook Thumbs Up gewesen?
Ja.
Weil es so wichtig ist, ob du es gut findest.
Ja.
die letzte Meldung für den Dezember. Ist keine richtige Meldung, aber vielleicht etwas, was ein bisschen fürs Jahr steht. Denn die Gesellschaft für deutsche Sprache kürt den Begriff Krisenmodus zum Wort des Jahres.
Krisenmodus, das Wort des Jahres, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also in den USA ist das Wort des Jahres, glaube ich, RIS.
Das ist Jugendwort.
Ach so, Jugendwort. Ich dachte, das hat sich hochgekämpft zum Hauptwort des Jahres. Krisenmodus ist Wort des Jahres.
Meint eigentlich Wort des Jahres so richtig?
Was meint
das? Ist das so Stimmung wiedergibt? Gibt es ja auch Unwort des Jahres?
Genau, es ist, glaube ich, nicht das Wort, was am meisten oder oft genutzt wurde. Ich würde jetzt beim Krisenmodus vor allem sagen, ist eher ein Wort, das das Jahr irgendwie vielleicht beschreibt, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
Ja, wie
weil ich habe kein einziges Mal Krisenmodus gehört. Ja. Oder? Habt ihr Krisenmodus gehört dieses Jahr? Das Wort?
Ja.
Wirklich?
Ja. Also nicht, aber Krisenmodus. Also wie viele Gespräche, wir haben es ehrlich gesagt, ich bin ganz stolz auf uns. Wir haben nicht einmal, egal mit wem du heute redest, auch gerade so politische Akteure, sitzt zusammen da. Ja, wir wissen ja, wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen.
Genau.
Ne, die multiple
Konvergenz
Krisen, und dann, ich kann es nicht mehr hören. Ganz, also ehrlich, klar, Wort des Jahres, aber wir haben halt Krisenmodus. Du beschreibst ja gar nichts mehr, ohne zu erzählen, dass das in der Krise ist. Und das Interessante ist, zu jeder Krisenerzählung müsste eigentlich auch immer die Erzählung gehören, wie du die Krise lösen willst. Also wenn wir im Krisenmodus wären, müsste es ja auch 100 Lösungskonkurrenzerzählungen geben. Wo sind die eigentlich?
Stimmt, Krisenmodus heißt ja nicht Krisen aushalten.
Richtig.
Krisenmodus heißt, ich reagiere.
Wenn es dir schlecht geht, außer du bist depressiv und kannst nicht, guckst du doch, wie gehe ich mit der Krise um.
Wir sind gerade dabei eher noch in der Krise wahrnehmen und sich darüber empören Modus, aber gar nicht so dieses, wie reagieren wir darauf eigentlich?
Genau. Jetzt in der Krise festsitzen, Krise zum Selbstzweck.
Ja.
Krise ist immer. Also das ist sozusagen eine Erkenntnis auch unserer Arbeit der letzten Jahre.
Krise ist immer. Sonst wäre ich arbeitslos.
Ja, weil ich habe mit jemand geredet und dann erzählte sie gerade,
wäre ich nicht. Wollte ich nochmal klarstellen.
Nein, aber die Krise... Krise
würde was anderes machen.
Ja, dann wäre ich Köchin.
Ich gucke hier so wie Tennis.
Wir haben gerade unser Zwischenbeef gehabt.
Ich bin das nett.
Susanne und ich. Sorry,
Jakob. Nein, sehr gut. Ich finde es geil. Das ist wie so ein Tischtennisball.
So, kommt da noch.
Du wärst Köchin, was wärst du?
Kommt da hinterher. Weiß nicht, wenn ich jetzt nicht... Ich meine, was macht man denn, wenn man nicht Podcasts macht? Ich glaube, ich würde was Migrantisches halt. Also was, wo meine Eltern mich zugeführt hätten. Also ich wäre entweder Jurist oder ich wäre halt Doktor. Weil das sind so die zwei respektabelsten Rollen. Also auch bei uns mal, wenn wir zu Besuch waren irgendwo, bei meinen Eltern irgendwie hier, es hieß immer, ja, wir gehen zum Doktor. Und ich meine, ja, aber das ist doch nur ein Zahnarzt. Aber es ist genannt, ist Spaß. Sorry, ich wollte die keinen Zahnärzte wissen, aber halt so Leute oder Ingenieur. Also Ingenieure waren es auch immer so. Ingenieure sind auch immer so, ja, es ist Ingenieur. Und man sagt, ein Ingenieur. Also diese hochrespektablen Berufe. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich sowas gemacht. Ich habe dann leider die falsche Abzweigung genommen und bin jetzt Podcaster und Journalist. Aber das wäre ich wahrscheinlich geworden. Hätte ich auf meine Mutter gehört wahrscheinlich.
Ja, ich bin total häuslich eigentlich. Also ich merke das jetzt, wo ich mir ganz viel Zeit nehme für mich. Ich habe ja sehr viel abgesagt in den letzten Wochen. Und dann kriege ich Lust zu kochen, zu bekochen. Also ich habe zum Beispiel eine leckere Hühnersuppe gemacht für Thülin. Dann kann ich mir stundenlang für Zeit nehmen. Das fängt dann schon beim Einkaufen an. Oder ich habe letztens für jemanden, der mir sehr viel bedeutet, eine leckere Lasagne gemacht. Und dann ist für mich aber auch der ganze Prozess dahin ganz entscheidend. Und ich mag das auch, mich zu kümmern, also auch im Privaten, das meine ich. Ich glaube, ich hätte ganz viele andere Sachen gemacht, wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt tue.
Ja, was bei dir, Jagoda?
Guck mal, wie schön wir aus dem Krisenmodus rausgekommen sind.
Ja, super.
Guck, jetzt der Krisenmodus löst sich, indem man die Krise verlässt, es sei denn, es ergreift einen. Und eigentlich ist es auch schon viel Krisensimulationsdynamik, die wir haben. Und die dann auch die Rechten so befeuert.
Ich finde es schön, dass du quasi gerade die Metaebene dieses Austauschs gefunden hast.
Ich bin die Eule.
Das ist so, du bist die Eule.
Du bist die Eule.
So stelle ich mir das vor. Aber was wärst du, wenn du jetzt nicht...
Eine Eule.
Du wärst eine Eule.
Wenn ich hier wäre, wäre ich auch gerne eine Eule. Und alles gucken.
Oh, das würde ich auch lieben. Ich wäre gerne eine Eule.
Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so ein Kümmergehen. Ich mache es schon gern schön, aber ich gehe auch lieber essen. Also ich mag schon, wenn man schön draußen sich trifft und das draußen dann so...
Da habe ich ja die Schnauze voll von.
Ja? Mhm. Ja, nee, ich glaube, ich liebe schon Kaffeekultur, Restaurants. Ich mag auch so Städte, wo Kaffeekultur so French-Style, also wo man Marmorböden hat und Bars aus teuren. Ja, also ich mag so nicht, wenn so Wohnzimmer in Städten, weißt du, wo ich so sage, ich bin rausgegangen in Berlin, das sind schon cool manche, aber manchmal denke ich so, ich bin jetzt eigentlich shabbier als immer.
Ja,
so dieses so, alles Teil jetzt machen Konzept. Die einen Kaffee und haben drei Sperrholztische hingestellt.
Ja,
so lieblos.
Das musst du doch gut finden, oder du hast das Konzept nicht verstanden.
Nein, ich war immer, weißt du, so...
Kommst da rein, Gefühl, wir sind der
Baby. Das ist so, wie wenn ich hier mal reinkomme.
Früher sind so Barkeeper, ne, nach Paris und haben sich angeguckt, was bauen die Franzosen, wie geht so eine geile Bar, Genua, geh mal durch. Du gehst in jede Bar und es ist so eine Welt für sich, die erzählt von einem Barmensch, der Cafés liebt. Und
aber es fehlt doch hier, diese schönen Cafés.
Es gibt ein paar schon, so, glaube ich.
Wo gehst du in Berlin immer hin, wenn ich fragen darf?
Ich verrate gar nichts, wo ich hingehe. Ich verstecke mich im Untergrund.
Sehr gut. Ich hätte es auch nicht gesagt.
Berlin ist so ganz schlimm, weil egal wo du sitzt, hast du immer das Gefühl, die Talkshow geht spazieren. Weißt du, so, du sitzt in Berlin und denkst immer so, oh, der war doch gestern bei Maischberger. Huch, der war doch gestern da. Oh nein, der war gestern bei Illner. Weißt du, so, das ist so ein bisschen, also für mich, die Irritation von Medien und Wirklichkeit finde ich hier. Oder
muss ja den ganzen Content.
Oder Sarah Wagenknecht lief neulich an mir vorbei.
Oh.
Weißt du, das ist so apropos Meme. Ich habe das Meme von Sarah Wagenknecht läuft an mir vorbei. Weißt du, das ist so.
Stimmt,
weil ich bin halt nicht so immer in Berlin. Und dann denkst du, wenn du diese ganzen Leute siehst, so, warum ist denn die jetzt irgendwie nicht im Fernsehen und redet im Bundestag? Ach so, die geht ja auch einkaufen.
Ja,
also,
macht ja auch ihren,
das ist voll, finde ich, immer ganz witzig für mich, diese Berlin-Schwelle zum. Wenn diese ganzen politischen Akteure plötzlich Alltagsleben haben. Ne? Mhm. Deswegen kann ich verstehen, dass du vielleicht, wenn du hier lebst, nicht Lust hast. Aber
nicht für mich das Schönste, was es gibt, sich auch mal zurückzuziehen. Ja. So auf das Mindeste. Meine Schwestern wohnen ja auch nicht weit weg von mir. Und dann gibt es irgendwie einen Anruf, wir haben gekocht, dann gehe ich rüber.
Ja, du kennst aber auch halt okay, Gott und die Welt. Und dann musst du halt in Berlin, bist du ja schlimmer als wahrscheinlich im Dorf früher. Ne? Gehst du raus und
ja, wenn man da
brauchst eine halbe Stunde von da nach da, weil jeder irgendwie kommt. Und
Und du bist ja auch gesegnet mit deinen Schwestern und so. Dass sie
wirklich. Ich liebe das. Also das ist für mich wirklich nach Hause kommen, dass die Schwester dann anruft und sagt, ich habe gekocht. Und dann sage ich, nee, ich bin zu kaputt. Und dann klingelt meine Nichte und sagt, hier. Und bringt mir dann das Essen, ungefragt. Weißt du, sowas. Also das ist so, ich merke so richtig mein Ankerzentrum, mein Kraftzentrum, wo ich draus schöpfe. Oder auch einfach nebeneinander sitzen und einen Film gucken und gar nichts sagen. Oder zusammen bei den Eltern anrufen oder was auch immer. Also ich sag mal so, sonst würde man ja verrückt werden in dieser Stadt. Also ich finde, man braucht ja so ein Gegenprogramm. Hat ja jeder da draußen.
Ich habe eine Eule. Nee, kein Witz. Ich hab in dem Waldstück, wo ich gern bin, gibt's eine Eule, die steht immer in diesem kleinen Häuschen. Also es gibt schon eine Eule.
Ja, da, wo du lebst, das ist ja sowieso ein Märchen.
Ja, es ist halt ein romantisches Dorf. So. Ja. Also es ist eine Stadt offiziell, aber es ist schon ein bisschen...
Wollte schon sagen, es ist eine Stadt offiziell.
Offiziell ist eine Stadt offiziell, aber...
So in der Nähe von...
Nee, aber ich bin dann schon, wenn Städte, dann gerne lieber Bars als Sperrholzcafés mit Kinderspielecke.
Ja, so geht's mir auch.
Jetzt noch ein bisschen Kinderfeindlichkeit hier raus und mich komplett.
Mach ruhig weiter so.
Nee, du machst dich hier in dieser Runde zumindest so 50% beliebt, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, noch ein Hottag am Ende. Ich finde, so ein Barmann muss einen Anzug tragen.
Sag mal, wir machen ja jetzt hier diese Jahresabschlussgeschichte, ne?
Also Whisky am Ende. Hättet ihr halt so einen Termin für, wir hätten eigentlich hier um 23 Uhr abends machen können.
Ja.
Whisky-Bar. Und schön aufnehmen. Das stattdessen stimmt. Sitzen wir um 9 Uhr morgens wie
auf Sperrholz.
Wie die Streber.
Wo ist die Kinder?
Immerhin auf meiner königlichen alten Sofa.
Ja, das war aber nur für dich. Aber jetzt so zum Ende des Jahres, was habt ihr für Erinnerungen an Silvester?
Erinnerungen?
Hm.
Oder also, was wir machen, oder was?
Ja, oder was gefällt euch da dran oder was nervt euch?
Ich fliehe sonst immer so der Stadt eigentlich an Silvester. Also ich bin so einer von denen. Mhm. Aber inzwischen auch seit 2 Jahren nicht mehr. In der Regel entweder bin ich bei Freunden irgendwie zu Hause. Und ich weiß auch mal bis zum Schluss nicht, was ich mache. Also ich bin nicht so ein Silvesterplaner. Es gibt so Leute, die 1 Monat, 2 Monate vorher schon Pläne haben und Einladungen rausschicken und geile Flyer basteln für ihre Partys und was weiß ich was. Da bin ich überhaupt keiner von. Ich bin so ein Last-Minute, rufe ich dann jemanden. Es gibt einen Freund, der sich mal, Clemens, liebe Grüße, falls du das hörst, der beschwert sich dann immer, dass ich immer so einen Tag vor Silvester mich bei ihm melde, weil ich ihn dann frage, was machst du an Silvester? Und dann gehen wir meistens dann doch zusammen dann weg. Aber immerhin einmal im Jahr, Clemens. Also so einer bin ich. Also ich weiß, ich bin nicht so ein Silvester-Fan eigentlich. Also
du? Ich liebe auch Leute, die um 11 ins Bett gehen an Silvester.
Ja, das finde ich auch.
So, ich finde es eigentlich voll solide, sozusagen. So, jetzt lass die anderen mal stressig Party suchen. Mein schlimmstes Silvester, weiß ich, war ich in Berlin tatsächlich und habe hier nichts gefunden. Ich wollte irgendwie mit Leuten, ich hatte das Gefühl, aber die Berlin ist so groß und ich war auf einer schlechten Party und wollte da weg. Und ne, ich wohne halt in einer kleinen Stadt, da kommst du alle 2 Meter an eine neue Bar und ein neues Café und ich war, Alter, hier nur Industriegebieten. Und dann waren irgendwie so, ich mag keine Menschenmassen mit Böllern, dann war da nichts, es war arschkalt, dann kam kein Taxi. Also es war eigentlich mein schlimmstes Silvester. Beste Silvester war wirklich mal gar nichts machen zu Hause und ich glaube, ich habe im Fernsehen wirklich, apropos Fernsehfamilienmitglied, Moulin Rouge-Übertragung aus Paris geguckt, die ganze halbe Nacht.
Nein, wirklich?
Ich glaube, das war irgendwie mein bestes Silvester.
Ja. Das ist schon nerdy, das gefällt mir.
Für unsere Familien ist das ja ganz wichtig, Silvester. Also auch, ich weiß nicht, ob das so eine Kulturfrage ist, aber meine Eltern lieben das, wenn an Silvester ihre ganzen Kinder um sie herum sitzen, was natürlich zu einem Riesenkonflikt wurde, als wir Teenager wurden, weil wir wollten nur ganz weit weg. Und
Ja, ich habe da ein Trauma von Onkel Jellal, weil der hatte das mit den Böllern nicht richtig verstanden und hat die dann immer auf lebende Objekte gerichtet. Also ich meine jetzt auch Raketen.
Auf euch.
Ernsthaft, der war lebensmüde. Ernsthaft. Und hatte der irgendwie auch was getrunken? Und es war traumatisch im Nachhinein. Ich glaube, seitdem habe ich Angst vor Böllern. Und die Gegend, wo wir gewohnt haben, in Hannover-Linden, die war halt auch sehr bekannt dafür, dass es sehr, ja, bunt war, sage ich mal. Und da ging es richtig zur Sache abends, ja. Also da fliegten die Böller in die Luft, aber die Kaugummiautomaten und andere auch. Weißt du, verstehst du? Also da gab es sozusagen Parallelleben, die da stattgefunden haben.
Aber und das gibt dir heute deine Erfahrungstiefe, diese.
Ja, ich
du hast die Böller deines Onkels überlebt.
Genau. Was soll da noch kommen, ne?
Genau, was kann da
aber noch kommen? Ich finde auch, dass Silvester eigentlich immer überbewertet ist und man hat da eine ganz große Erwartungshaltung dran, so Bilanz ziehen, Jahresende, mit wem, mit was. Und ich finde, der größte Fehler ist, wenn du rausgehst und dann noch mit Fremden oder so. Also das geht nach hinten los. Also ich finde am schönsten wirklich dann eher ein bisschen intim und auch nie zu früh zusagen, weil die bessere Party kommt auf jeden Fall noch.
Ja, aber ich hasse schon, wenn dann alle so diese Raclette essen, diesen vielen Käse an Silvester oder diese Fondue-Dinger, wo ich danach denke, ich bin echt Quark geworden. Was noch, so, danach isst du so
wie sind wir Zeug. Alle so auf Raclette reingekommen?
Ja,
wir haben jahrelang gemacht, es ist halt nur schmeckt was für scheiße. Faule,
weil du nicht kochen musst.
Ja, wirklich. Aber
und
es
eigentlich
passiert
doch immer nur Dramen an Silvester, wenn ich jetzt auch so an die Partys denke. Die
ich sag ja, ich erinnere
hatte.
Nur Scheiße.
Es war immer Enttäuschung. Immer Enttäuschung.
Weil die Deutschen wollen immer so was Besonderes. Ich glaube, einmal in Spanien, da war irgendwie gar nichts. Ich war so, was eine geile Lage. Ja, genau. So Silvester gehst raus, gibt nichts. Und die essen so 12 Trauben um Mitternacht. Das fand ich so Challenge accepted. Also ich muss irgendwie 12 Trauben im Mund stecken.
Also meine Silvestergeschichte ist auch einmal, ich war in Amsterdam und zwar riesige Menschenmenge draußen. Und es war der Moment, wo ich gelernt habe, was es heißt, Mensch zu sein. Nämlich Bäumnis oder enttäuscht zu werden von Menschen. Wir haben mit 3 Freunden oder so und haben da gefeiert. Und es war schön, riesige Menge, also klaustrophobisch fast schon. Und man zählt runter und es ist Mitternacht. Und ich bin natürlich so, ich war so glücklich, dass ich wirklich alle Menschen umarmt habe. Ich war so, alle, die auf mich zugekommen sind, umarmt. Und dann kam auch so eine Gruppe von Jungs irgendwie auf einen zu und hat umarmt. War so, ja, super, geil, ja, kommt her, Bros. Wir umarmen uns alle. Und dann ja, habe ich dann quasi eine Minute später oder 2 oder 3, keine Ahnung, danach, als so das vorbei war, diese Euphorie, merke ich, dass meine Sachen mir fehlen. Also haben diese Gruppe von Jungs, die mich von links und rechts umrahmt haben, um mich zu umarmen und mir alles Gute zum Neujahr zu wünschen, haben mich bestohlen. Oh. Und haben mir ein Portemonnaie und so rausgenommen.
Oh nein.
Und für mich war es dann gelaufen, also der Abend. Ich war dann danach so, fuck, ich habe dann gedacht, mein Kumpel legt mich rein, meint so, komm. Also du kannst jetzt gehen, ne? Ich habe mich aufgeregt. Komm, rück raus. Weil ich mich noch erinnert, der hat mich vorher nämlich gesagt, mach das nicht auf deine Vordertasche, mach es in deine Innentasche rein. Und ich habe es halt nicht gemacht, weil ich dachte natürlich so, hey, was soll mir denn passieren so, ne? Ich habe die Taliban überlebt.
Dann werde ich doch nicht beklaut in Amsterdam.
Und werde da einfach bestohlen, pünktlich um Mitternacht. Das ist meine Silvestergeschichte. Da habe ich dann gelernt, vertraue niemandem.
Oh nein.
Nein, habe ich nicht gelernt. Ich bin noch ein zugänglicher Mensch, aber es war so richtig bitter.
Außer Umarmungen halt.
Ja, aber es ist so schön, kommen alle auf einen zu und umarmen und gucken glücklich. Und ich denke mir, ja, komm, ich umarme dich auch und ich umarme dich neues Jahr.
Aber was für messerscharf, coole Typen eigentlich, so, ja, dass sie so in leider. Dem richtigen Moment, also ich finde, sie bewundern
das richtige Opfer angeguckt.
Ich bewundere diese kriminelle Energie, dass du jetzt aber, nein, ist mal wirklich das Böse, also nur als.
Bewundernswert,
ich finde es ein bisschen bewundernswert, da kommt so ein wirklich, strahlender Cash raus.
Haben sie den richtigen Deppen erwischt halt. Ja, genau. Das bedarf auch so eine bestimmte Qualität.
Ja, ich finde, man muss da schon Respekt zollen bei aller Unmenschlichkeit. Sie haben dir eine Lebenslehre beigestellt. Stell dir vor, morgen kommt was viel Schlimmeres und du bist vorbereitet.
Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich mein Portemonnaie
nicht hinmachen
soll. Und wo ich nicht hinmache. Deswegen danke, Bros, dass ihr mich da bestohlen habt. Ja. An diesem einen Abend. Wir sind am Ende unserer Sendung angesagt.
Wir sind am Ende
unserer Sondersendung. Aber wenn Jago da hier ist, dann kann man nicht einfach nur eine Stunde reden.
Das ist viel. Irgendwie, witzigerweise hat Georg mir noch 3 Gesetzesänderungen aufgeschrieben. Nee, weil, darüber kann man auch diskutieren. Eine möchte ich gerne vorlesen. Ich habe die noch nicht gelesen, aber ich finde die Überschrift schon klasse. Pfand auf Milch. Ab 1. Januar 2024 muss auf Milch und Milchprodukte in Einweg-Plastikverpackungen 25 Cent Pfand gezahlt werden. Darunter fallen Getränke wie Trinkjoghurt, Kefir und Kakaodrinks.
Was? Kefir auch?
Ja, guck, haben wir wieder was gelernt. Ab dem 1. Januar gibt es neue.
Aber war das nicht schon immer so?
Nee.
Ah, nee, nur bei Glas, bei Glas.
Ja, diese Müller-Kefir, die kannst du wegschmeißen einfach. Mhm. Und jetzt gibt es Pfand.
Und was, die anderen kommen ganz schnell. Wir diskutieren sie auch nicht. Ich will nur wissen, was.
Zweite Regelung, Cannabisfreigabe. Voraussichtlich zum 1. April 2024 dürfen erwachsene Menschen in Deutschland 25 Gramm Cannabis besitzen und privat bis zu 3 Pflanzen anbauen.
Sehr gut. Ist Cem auch wieder frei.
Und CO2-Preis steigt. Der CO2-Preis steigt 2024 auf 40 Euro je Tonne, was das Tanken und auch das Heizen mit Öl oder Gas verschlankt. Ich glaube, das ist eine ordentliche. Also nicht so, ist nicht von 39 Cent auf 40, sondern
Also Preissteigerung noch und nöcher. Und um mal einen positiven Ausblick zu geben, die Partei, über die wir heute so viel geredet haben, wird sich freuen.
Hm. Allerdings.
Diese ganzen Pfandsachen machen mich ekere. Einkaufstüten. Immer wenn ich eine Einkaufstüte bezahle, werde ich sauer. Ich kaufe neulich Schuhe, viel zu teure. Und dann denke ich, Sarah fragt sie mich, ob ich eine Tüte will. Sage ich nur, wenn es umsonst ist. Also weißt du, so wird der Bazar in mir, apropos.
Ja, da wird man ein bisschen geizig.
So. Also, wie, ob ich eine Tüte?
Ja, ich habe so viel Kohle bei dir gelassen.
Noch nicht mal eine Tüte drin, oder was? Ja,
genau, so, wenn es eine Papiertüte ist.
Ja, und die Papiertüten da, seit es eingeführt wurde, das Gesetz, die reißt mir immer. Da muss ich mir noch eine holen.
Stimmt, die Änderung sehe ich auf jeden Fall auch, dass Leute einen, wie selbstverständlich, aber so Sachen, ich war auch kürzlich Bücher kaufen, sehr viele,
ja,
so als Weihnachtsgeschenke und ich hatte einen riesen Stapel und hat das einkassiert und habe es einfach rübergeschoben und vielen Dank und ich war so, wie vielen Dank, genau. Wie soll ich denn damit rausgehen, so ein Stapel.
Ja, im Land, im Mutterland des Kapitalismus steht ja immer einer und packt es hier in so Papierbags, ja, ne? Und hier bei uns kriegst
ich
du...
So, also da an der falschen Stelle gespart, so wirklich. Mhm. Also ich war so, was soll ich denn damit machen mit diesem Stapel und es regnet draußen, ja, geben Sie mir eine Tüte.
Ja, aber gerade bei Dussmann gibt es gar keine billigen Tüten mehr zum Beispiel, also zumindest habe ich keine...
Das war Dussmann noch, ich wollte das
nicht. Das war Dussmann, siehst du, genau. Ist
ja... Und die Auswahl sind wirklich so, ja, Sie können für 2 Euro diese Tüte haben.
Ja, richtig, ich habe eine für 5 Euro gekauft.
Die man danach nie wieder benutzt.
Ich habe für 5 Euro eine Dussmann-Tüte gekauft.
Ja. Kannst du mich zurückgeben, genau.
Nee, ich weiß nicht, ob die einen Pfand hatte. Da stand halt drin, Kultur... Da war ein cooler Spruch drauf. Sport, ich dachte, bevor ich jetzt eine für 3...
Kulturmodus.
Ich dachte, bevor ich für 3 Euro eine mittelgute kaufe, gebe ich lieber 5 Euro und habe eine einigermaßen gute.
Okay, für nächstes Jahr bereiten wir hier so einfach vielleicht so Tüten vor als Geschenk für, so für unsere Gäste, damit das nicht mehr stattfindet.
Teckerl und Beros Bags.
So, Tote Bags. Es gibt Merchandise ab nächstes Jahr. Macht euch was gefasst. Vielen Dank. Das war eine heitere 4 Stunden. Wie lange haben wir gerade geredet?
Ich könnte ja mit Jago da stundenlang.
7 Jahre.
Ehrlich 7 Jahre. Ja,
hat Spaß. So gemacht. Schön, dass du da warst.
Sehr launig. So schön, hast dass ihr eingeladen habt.
Das Beste kam zum Schluss.
Also du hast ja jetzt quasi noch 500 Jahresrückblicke vor dir. Und ich hoffe, du hast jetzt hier wirklich alles verbracht.
Nee, ihr habt bestimmt Sachen genommen, über die kein anderer redet.
Ja, also genau.
Ich bin so ganz sicher, ihr habt die Sachen so gesehen, über die kein anderer redet. Nein, aber ich hatte das Vergnügen, mit jedem von euch einzeln zu reden. Und es ist irgendwie super schön, euch von euch umringt zu sein.
Ja, das ist ja wieder quasi eine Zusammenkunft. Ja. Es wäre für uns auch ein Jahresrückblick.
Wie nach Hause kommen.
Quasi.
Ja, schon.
Wir haben es alle dieses Jahr schon ein paar Mal
gesehen. Ja, und ein Vorsatz ist auch mit Menschen abhängen, die man mag, oder?
Puh, genau. Weniger Gegenrede, mehr genau. Miteinander.
Ja, verbringt mehr Zeit mit Menschen, die ihr mögt. In diesem Sinne sehen wir uns dann vielleicht nächstes Jahr wieder und ihr verbringt weiterhin Zeit mit uns. Danke, Jagoda. Danke, Duzen. Danke, Georg.
Danke, Georg.
Danke, Georg.
Er hatte, das müssen wir jetzt schon noch outen, er hatte ein Kinderbuch in der Hand die ganze Zeit und hat uns alarmiert, damit wir aufhören und wir haben es behandelt wie ein Ausstellungsstück.
Ja, er hat immer dieses rote...
Wir haben Geisten, fand ich, wie Jago das ignoriert hat, eiskalt.
Ja, so rotes Buch.
Komm. Beeindruckt.
Weiter geht's.
Sehr schön, liebe ich.
So, Happy New Year und so
happy
weiter.
Happy New Year,
ne?
Genau.
Ich dachte, wie lange wir das Buch noch zeigen?
So, passt auf euch auf. Tschö.
Tschüss.
Bye. Terkal und Beros ist ein Undone Original mit Duzen Terkal und mir, Kerschrau Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von Ram Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kerschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp, 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 stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten. Verbrechen, um Mafia-Fälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt. Ja. Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord auf Ex.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!